Der Vodafone Enterprise Plenum Audiocast. Hier gibt es ausgewählte Keynotes von unseren Workshops, tiefe Einblicke und Learnings zu den aktuell wichtigsten Business-Themen. Hier bekommen Sie alles, um zu verstehen, entscheiden und zu machen.
Ich freue mich jetzt, dass wir das erste Praxisbeispiel heute dabei haben. Unser nächster Gast, Thomas Rick, CEO bei Behrens und Schuleit, eines dieser klassischen Mittelstandsunternehmen, die du gerade eben auch eben beschrieben hast. Hallo Thomas, herzlich willkommen. Gemeinsam mit deinem Team hilfst du andere Unternehmen bei der Digitalisierung und bist leider auch vor, ich glaube, 2 Jahren ungefähr, anderthalb ja, bis zwei Jahren oder drei, leider auch Opfer einer Ransomware-Attacke geworden und hast das durchleiden müssen mit deinem Team. Und Spoiler Alert, ihr habt euch bewusst dazu entschieden, im Vorfeld Lösegeld oder nicht im Vorfeld nicht im Vorfeld, weil sonst wärt ihr nicht gehackt worden, aber Lösegeld zu zahlen. Und schön, dass du da bist und ein bisschen was dazu erzählst. Eine Frage vorweg von mir. Wir haben gestern das auch schon gehört, heute auch schon. Oft reden Unternehmen ja gar nicht darüber. Hat vielerlei Gründe, warum das nicht passiert. Ihr habt euch bewusst dazu entschieden, darüber zu reden. Warum?
Ja, ich finde es unheimlich wichtig, dass wir das tun, dass darüber reden, weil in dem Fall der Austausch definitiv hoffentlich, davon bin ich überzeugt, hilft. Das ist wie andere kriminelle Dinge, wenn wir die in der Schatulle lassen, der Verborgenheit und nicht drüber reden, dann wird es auch nicht besser. Und ich glaube, da müssen wir einfach uns zusammenrotten und uns auch bewusst werden. Das ist auch gleich mein erster Satz, dass es ja nicht die Frage ist, ob es jemandem passiert, sondern nur wann wie und vielleicht auch wie oft. Und das wird sich dann auch vielleicht etwas verändern. Es gibt auch ein paar Informationen, die ich noch mitbringe, die vielleicht auch so ein bisschen gruseln, weil das ist ein richtiges Geschäftsmodell. Wir haben es ja eben auch schon gehört. Und da können wir uns nur versuchen, ich habe das gestern gesagt, wir sind ja alle, du ja ganz besonders, die Jedi-Ritter. Und die dunkle Seite der Macht sitzt am anderen Ende der Leitung. Und die rüsten auf jeden Tag mehr. Und wenn wir da nichts gegen tun, dann sind wir immer die Verlierer.
Das ist
schon fast mein Schlussbild.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist schon ein bisschen vorweggenommen. Aber ich habe es ja auch ein bisschen vorweggenommen. Ja. Von daher fangen wir jetzt nochmal vorne an, bevor wir zum Schluss kommen. Stage is yours. Vielen Dank, dass du da bist.
Dankeschön.
Ich bin sehr gespannt. Klicker hast du da und ich die Heimatkollegin.
Ja, von meiner Seite auch nochmal einen schönen guten Morgen. Ja, Tag. Ja, doch, wir haben vor 11. Und ja, ich freue mich, dass ich auch hier sprechen darf und kann. Ja, der Satz ist sicherlich nicht von mir, der ist auch sehr bekannt, aber er ist auch immer wahr, weil jetzt frage ich mal in die Runde, mache ich ganz gerne, wer von euch, von Ihnen, ist denn schon mal Opfer eines Hackerangriffs geworden? So, jetzt lügt die Statistik offensichtlich, weil eigentlich müssten 90% der Hände oben sein. Wenn das noch nicht so ist, herzlichen Glückwunsch. Wir haben hier besondere Menschen sitzen und besondere Unternehmer und Unternehmen, die das offensichtlich noch nicht hatten. So, ich muss ganz kurz noch mal ein bisschen aufholen. Es wurde ja schon genannt, was wir machen. Wir machen digitale Ordnung. Das heißt, wir sorgen dafür in Unternehmen, durch die Digitalisierung von Arbeitsabläufen und Prozessen und tatsächlich auch noch in sehr großem Umfang das Digitalisieren, Scannen von Dokumenten aller Art, Auslesen, Herausziehen von Informationen. Das ist unser Geschäftsmodell und darüber hinaus hosten wir auch für Kunden entsprechende Anwendungen bei uns im Haus, im eigenen Rechenzentrum, in der Private Cloud und haben somit eine hohe Relevanz auch an den Schutz unserer Systeme und wir haben schon vor dem Angriff 2% des Umsatzes. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber unsere Regierung kriegt es ja nicht hin, 2% des Gesamthaushaltes jedes Jahr in die Rüstung zu stecken. Wir haben aber schon vor dem Angriff wirklich dediziert, ich spreche nicht von sonstiger Infrastruktur, sondern nur in die Cyber Security, 2% des Umsatzes investiert, haben die linke Norm kennt jeder, die rechte vielleicht nicht ganz jeder. Das ist eigentlich die IT-Security-Norm, die alleine auch nichts bringt, kann ich direkt dazu sagen. Aber das zeigt, dass wir uns damit beschäftigt haben. An der Stelle, ich habe keinen ausgemacht, kleinen Disclaimer, warum stehe ich hier und warum kann ich das tun? weil wir zum Glück in der Informationspolitik alles richtig gemacht haben. Das heißt also, wenn jetzt hier Kunden sitzen, von denen ich gerade nicht weiß, hätten sie entweder von uns damals gehört oder sie waren mit den Daten nicht betroffen. Und ganz wichtig nachher, wie man damit umgeht. So, kann man nicht jetzt wieder besser hören? Okay. Also man hätte, sie hätten dann von uns gehört, weil wir dann auch sehr aktiv mit den Kunden gesprochen haben. Ich kann nur mal ermahnen, nach 72 Stunden ist dann auch der Landesdatenschutzbeauftragte zu informieren. Also diese ganze Prozedur haben wir alle durchgemacht und deswegen kann ich hier oben stehen und hier auch was darüber erzählen. So, jetzt kommt Herbst 2020, es war exakt der 16. November, den weiß ich aus zwei Gründen sehr gut. A, weil sowas vergisst man nicht. B, ist es der Geburtstag meiner Frau. Ich hatte mir den Tag freigenommen, es war ein Sonntag auf Montag. Montag war der 16. November. Beim Thema 2020, ich habe jetzt schon öfter mal einen Vortrag gehalten, weil ich auch tatsächlich öfter gefragt werde und habe gesagt, naja, 2020 ist ja schon jetzt ein bisschen her. Dann kam direkt der Gedanke, naja, vielleicht sollten wir noch mal gehackt werden, damit ich wieder neueres Datum habe. Wir sind tatsächlich glücklicherweise, Klopf auf Holz, nicht noch mal Opfer eines Hackerangriffs geworden seitdem, haben aber auch gut aufgerüstet. Also, es war vielleicht kleiner Weg zurück. Was hatten wir 2020? Der große Beginn von der ersten Corona-Welle. Wir alle, glaube ich, wissen, was da so los gewesen ist, wo los gewesen ist, mit allem, was dazugehört. Und der Nico Hommers, da hinten steht er, bei mir im Unternehmen IT verantwortlich, rief mich dann an. Und dann kam die Frage, sitzt du? Ja, und ich hatte gedacht, naja, Mist, jetzt haben wir wieder einen Corona-Fall. Sekunden später hätte ich mir gewünscht, wir hätten ihn gehabt. So makaber, wie das klingt. Nein, wir wurden gehackt. Und zwar wurden bei uns sämtliche Systeme komplett verschlüsselt. In der Nacht von Sonntag auf Montag. Ja, und dann haben wir auf einem Rechner, der noch offen war, haben wir dann diese Text readme1.txt gefunden, wo dann ja sinngemäß drin steht, wir haben ihre Systeme verschlüsselt mit ganz Anweisungen, mit zwei E-Mail-Adressen, die nicht nachverfolgbar sind, also eine Ersatz-E-Mail-Adresse und dann noch Anweisungen, wie wir dann auch Bitcoins, also die wollten natürlich Bitcoins von uns haben und wie wir dann auch Bitcoins, das sind aber Seiten, da geht man einfach auch dann nicht drauf. Man sollte es eben auch nicht tun, wie man Bitcoins kaufen und transferieren kann, etc. Und natürlich so ein bisschen die Drohung als kleiner Tipp, wenn wir nicht in 3 Tagen reagieren, ist das Thema sowieso durch. So, jetzt mal so die Vorstellung, schon mal vorneweg, wer sitzt denn da am anderen Ende? Also wir wissen es relativ gut. Die nannten sich TH4 Group, chinesische Hacker, vom Staat beauftragt. Man stelle sich den Vodafone Tower vor, irgendwo in China. Dann gibt's, wie bei Vodafone, gibt's eine Supportabteilung. Da sitzt dann der zuständige Betreuer. Wir haben auch eine Case-Nummer im Laufe der Korrespondenz bekommen. Der war freundlich, der war nett. Das Englisch war so, naja. Aber der war ansonsten ganz, ganz nett und recht, ja, wie soll man sagen, auch als ein Profi. Wie man sich das vorstellt. So, welche Herausforderung hatten wir denn da? Also jetzt gehe ich mal ein bisschen auch in die emotionale Seite. Ich bin Familienunternehmer in der 3. Generation. Der Laden, das Gebäude, na gut, ein Teil gehört immer noch der Stadtsparkasse Düsseldorf, aber gehört eigentlich alles mir. Und dann ist die Grundlage des ganzen Unternehmens auf einmal in Gefahr. Aber es war ja noch alles da. Also ich konnte alles anfassen. Ich konnte meinen Schreibtisch anfassen. Das Gebäude stand noch, sah auch aus wie immer. Die Leute waren da. Aber es ging ja eben gar nichts mehr. Das macht mit einem was. Das macht mit einem was. Also wir hatten das Glück. Wir hatten sogar noch eine alte Telefonanlage, die noch funktionierte, weil sie eben keine IP-Anlage war. Die wäre nämlich ja dann auch schon nicht mehr nutzbar gewesen, sondern wir hatten noch eine ganz traditionelle Telefonanlage. Wir konnten also immerhin telefonieren. Natürlich, Vodafone sei Dank, es ging auch noch der Mobilfunk. Das war dann der Vorteil. So, wir sind zertifiziert, also hatten wir auch einen Notfallplan. Der war auch da. Aber Simulation, richtig,
funktioniert der dann wirklich im Notfall? Ja, also auch da der schon angesprochene Tipp, ja, sowas mal wirklich durchzuspielen, ist durchaus hilfreich. Und diese doofen Tipps, Versicherungsnummern etc. auf Papier zu schreiben, der ist richtig gut. Und auch viele andere Dinge mal irgendwo in einem Handbuch in Papierform aufzubewahren. Weil wenn ich an nichts mehr drankomme, habe ich auch nichts mehr. So, wir hatten ein Backup, ja. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, irgendwann stehen Sie vor der Frage, welchen Aufwand muss ich betreiben, um eine komplette IT-Infrastruktur aus einem Backup heraus wiederherzustellen? Wir sprechen jetzt hier von 2020, heute sind wir auch weiter und besser. Perfekt wird man wahrscheinlich nie, aber wir haben damals vor dem Standpunkt gestanden oder vor der Aufgabe gestanden, ist das sinnvoll und welche Zeit brauchen wir dafür, um alles wiederherzustellen? Eine ganz, ganz doofe Frage ist die nächste. Kam das vielleicht von innen und gar nicht von außen? Wir wussten es ja gar nicht. Ja, also auch den Punkt, Mitarbeiter, der schon innerlich nicht gekündigt hat, hat der vielleicht irgendwas gemacht, dass wir von außen gehackt werden konnten? Ist ein ganz, ganz doofes Gefühl. Außen, innen vielleicht an der Stelle noch. Was haben wir natürlich gemacht? Wir haben erstmal die ganzen ITler, die alle im Homeoffice saßen, ins Unternehmen geholt. Und die waren alle natürlich auch aufgeregt, wuselten so rum wie so ein Bienenschwarm. Und ich war dann noch der eigentlich nicht Depp, der den Leuten gesagt hat, zieht eine Maske an und haltet 1,50 Meter Abstand. Fanden die natürlich gar nicht gut, aber ich habe gesagt, wenn wir jetzt alle noch Corona oben drauf kriegen, dann können wir ganz zumachen. Ist in dem Fall eine echte Herausforderung geworden. Ja, dann Analyse. Was war passiert? Wir haben Firewall etc., das alleine hilft nicht, aber wir haben die auch von namhaften Herstellern, die ich bewusst nicht nenne, so unfair bin ich nicht, aber die waren durch eine dann noch nicht bekannte Lücke in dem VPN-Teil der Firewall waren die reingekommen, haben tatsächlich darüber auch das Administrator-Passwort ausgelesen und haben sich dann im ganzen Netzwerk umgetrieben. Damit hatten sie ja auch alles. So, deswegen war auch der Angriff so durchdringend, muss ich an der Stelle einfach sagen. Ja, Telefonie habe ich schon gesagt. So, dann kommt das Thema Polizei, LKA und BSI. Also ich habe ja genauso wie hier jetzt gerade alle im Raum früher auch in zur Veranstaltung schon gesessen und habe A, den Punkt gehabt, dass ich gesagt habe, Mensch, bei uns ist alles safe, bei uns kann das nicht passieren und ich habe mich in einer falschen Sicherheit gewogen. Deswegen stehe ich auch hier, weil genau den Fehler habe ich früher gemacht. Ich kann nur jeden ermuntern, sein Denken an der Stelle umzustellen und lieber zu sagen, was kann ich tun, damit es mir nicht passiert und nicht zu sagen, mir wird sowas nicht passieren. Dann habe ich den zweiten Gedanken gehabt, den fand ich auch erst ganz lustig. Ich gesagt habe, naja, so wie ich Deutschland kenne, wenn wir einen Hackerangriff haben, dann rufe ich die 110 an und dann kommt die Polizei mit Blaulicht angefahren. Ich kann Ihnen jetzt hier sagen, ich hätte mir streckenweise gewünscht, dass das wenigstens passiert wäre in unserem Staat. Weil wir haben die Polizei angerufen, die wussten, dass es auch sowas gibt wie Hackerangriffe, aber bis hin zum LKA waren die nicht sonderlich behilflich. Jetzt sprechen wir über Schwerstkriminalität. Also ich meine, wenn wir jetzt mal sagen, was kommt da zusammen? Erpressung, womöglich Raub in schwerster Form. Da geht es um Existenzen, um Arbeitsplätze mit allem, was dazugehört. Cyberversicherung hin oder her. Dann kommt normalerweise die Polizei raus mit Forensikern, mit Psychologen, mit allem, was so der Staat zu bieten hat. Beim Hackerangriff kommt niemand. Da kommt keiner. Da ist man sich als Unternehmer komplett selbst überlassen. Ja, und dann kommen die genannten Spezialisten, die man dann hoffentlich schon irgendwie mal im Petto hatte, die einen dann unterstützen. Die kosten dann noch Geld, das ist einem in dem Augenblick aber auch egal. Also mir war es zumindest egal. Und man muss sich das alles selber organisieren. BSI, erster Versuch, BSI mal anzurufen, war, ich rufe in der Zentrale an, das war die einzig brauchbare Nummer, die ich im Netz gefunden habe. Dann hatte ich die Zentralperson, also eine normale Telefonzentrale dran, wurde dann weiterverbunden und dann wurde ich erstmal in den privaten für die Privatleute falsch verbunden. Der hat mir dann gesagt, nein, das ist ganz, ganz falsch hier bei uns. Rufen Sie die Allianz für Cybersicherheit an. Ich gebe Ihnen mal die Nummer. Habe ich da angerufen, haben die gesagt, nee, bei mir sind Sie auch falsch, weil wir sind eigentlich für den Fall, bevor Sie gehackt worden sind. Habe ich gesagt, ja, und jetzt? So, dank ganz guter, brauchbarer Kontakte ins Hause Vodafone und die Kontakte wiederum dann zum BSI. Hat dann tatsächlich mal einer vom BSI auch mit mir gesprochen. BSI habe ich später nochmal mit einem Leiter zu tun gehabt, auch auf einer Veranstaltung, einem Vortrag, der dann vor laufendem Publikum oder sitzendem Publikum gesagt hat, naja, ganz ehrlich, ich kann Ihnen sagen, warum mit Ihnen nicht gesprochen worden ist, weil A, sind Sie zu klein und B, sind Sie nicht systemrelevant. Wir können das gar nicht. Und da kommen wir jetzt wieder zu unserem Staat. Und ich hatte ja eben das Beispiel mit der Bundeswehr. Wenn wir in unserem Staat nicht bereit sind, ordentliche Summen Geld in die Cybersecurity zu stecken, dann wird sich auch an dem Zustand in Deutschland nichts ändern. Gar nichts. Und das ist wieder das Thema Bundeswehr. Ja? Wir sind nicht verteidigungsfähig, wenn wir nicht ordentlich Geld in die Hand nehmen. Und deswegen müssen wir uns auch wieder auf uns selber verlassen und selber aktiv werden, weil der Staat tut da für uns wenig bis gar nicht, gar nichts. Ich habe dann im Rahmen auch von Vodafone, ich kannte ihn vorher, den Oberstaatsanwalt Hartmann kennengelernt. Das ist dieses Zack aus dem, als Düsseldorfer darf ich das sagen, verbotenen Stadt. Der macht aber einen richtig guten Job. Das Team ist ordentlich gewachsen. Ich habe ihn kürzlich noch getroffen bei einer Veranstaltung. Und der hat jetzt zuletzt noch was ganz Gruseliges bestätigt, was ich schon ein bisschen länger wusste. Das Thema Bitcoin. Das war ja nur die Währung, die die ja dann auch haben wollten. Wer von Ihnen hat denn schon mal Kryptowährungen gekauft? Damit gehandelt, die transferiert? Gut. Komme ich nachher nochmal zu, aber ich kann Ihnen alle nur raten, beschäftigen Sie sich zumindest damit. Weil ich hatte ja dann irgendwann den Punkt, die Frage war beantwortet, innerhalb von ein paar Tagen, wollen wir die Lösegeldforderung bezahlen, ja oder nein? Haben wir gesagt, ja, ja, aber wie? Und wenn Sie sich nicht damit beschäftigen, also LKA, BSI etc., die helfen Ihnen alle ganz bewusst nicht, geben Ihnen auch keine Informationen, weil der Sumpf soll ausgetrocknet werden. Oberstaatsanwalt Hartmann sagt, das ist inzwischen auch in der Justiz in der Mache, das Zahlen von Lösegeld bei Hackerangriffen soll unter Strafe gestellt werden. Warum? Sumpf austrocknen, ja. Und zweiter Punkt, wir unterstützen ja dann Terroristen. Weil das Geld wird ja benutzt, um andere terroristische Sachen zu machen. Und deswegen will unser Staat, dass man unter Strafe gestellt ist. Und jetzt frage ich Sie mal, wie das so ist. Man wird gehackt, man ist Opfer. Man hat sowieso einen Riesenbau von Problemen gerade an sich. Dann will man das Unternehmen retten durch die Zahlung von Lösegeld. Ja, okay. Und steht mindestens mit einem Bein im Gefängnis. Also ich finde es extrem grenzwertig. Ja, weil da hört für mich auch der Punkt Vertragsfreiheit so ein bisschen auf. Ja, weil ich muss ja in der Lage sein, eine Entscheidung zu treffen. Ja, das Ganze ist natürlich in einem Zustand der absoluten Ruhe dann. Wenn man dann so einen Hackerangriff hat, alles liegt brach, man ist ja die Ruhe selbst. Ne? Also man trifft bewusste, kühl kalkulierte Entscheidungen. Also das kann ich Ihnen sagen, da geht richtig die Post ab. Und dann ist es wirklich vielleicht auch mal hilfreich, wenn man so jemanden wie mit psychologischem Hintergrund in petto hat. So, ja, was war jetzt bei uns passiert? Wir haben dann nachher bezahlt und wir haben tatsächlich, und da komme ich gleich mal zu einer richtig guten Nachricht, wir haben tatsächlich sämtliche Freischaltcodes bekommen und die haben auch funktioniert. Zu dem Zeitpunkt 2020 war es eigentlich so, dass man gesagt hat, nur in 10% der Fälle ist es so, dass die Freischaltcodes überhaupt von jemandem kommen oder dass danach jemand überhaupt noch erreichbar ist. Wir hatten einfach Glück, das waren Profis. Wir haben auch nachher noch eins gemacht. Wir haben dann gesagt, okay, die haben ja so ein Discount-Modell. Dann haben sie gesagt, zahlt irgendwie 10 Bitcoins. Das suchen die sich auch so ein bisschen nach Unternehmensgröße aus. Ne? Bundesanzeiger und Co. lässt grüßen. Weil das soll ja ein Betrag sein, den man durchaus bezahlen kann, ohne dass es zu weh tut. Weil die wollen ja Geld machen. So, dann haben sie gesagt, ja, aber wenn ihr innerhalb von einer Woche zahlt, dann 5. Okay. Ich hatte dann, oder mein Kollege Nico hatte dann irgendeinen Artikel rausgekramt, und dann wird man ja irgendwann kaltblütig, und dann stand da irgendwie drin, ja, man kann mit denen auch handeln. Was haben wir dann gemacht? Haben wir gesagt, ob wir denn jetzt, wenn wir ganz schnell sagen, ob wir noch einen Discount kriegen. Ja, haben wir nochmal 2 Bitcoins Discount gekriegt. Ja, also das lohnt sich ja dann auch, wenn, ne, damals Bitcoin stand so bei 15.000 Euro. Das hat sich ja dann gelohnt. 2 Bitcoins sind 30.000 Euro, das ist ja ein ordentlicher Betrag, den man dann einsparen kann. Ja, so, heute Informationen auch vom Oberstaatsanwalt, weil die ihr Geschäftsmodell in Gefahr gesehen haben, wenn dann dauernd gezahlt wird und keine Freischaltcodes kommt, dann sagt ja jeder, warum soll ich zahlen, wenn ich nachher nicht meine Lösung meiner Probleme bekomme. Heute hat sich halt umgekehrt, in 90% der Fällen kriegt man auch die Freischaltcodes. Das ist die, also Quelle, Oberstaatsanwalt Hartmann. Und das ist die gute Nachricht. Also wenn dann jemand in der Situation ist und dann doch bezahlen will, die Wahrscheinlichkeit, dann Freischaltcodes zu bekommen, ist extrem gestiegen. So, was haben wir da noch gemacht? Wir hatten die Freischaltcodes, wir haben alle Systeme geprüft und ans Laufen gekriegt. Und dann haben wir gesagt, na guck, wir gucken mal, ob der Kanal noch offen ist. Und haben dann 2 Fragen gestellt. Die eine Frage haben wir gestellt, das war, ja, wie seid ihr denn reingekommen? Und die zweite Frage war, habt ihr irgendwas mitgenommen? Wir wussten das zwar durch die Protokolle der Firewall, dass das eigentlich nicht so war, aber wir haben gedacht, wir stellen die Frage mal. Und dann kam zurück, nee, wir hatten keine Zeit, wir haben uns nur mit dem Verschlüsseln beschäftigt, wir haben nichts mitgenommen. Naja, und die andere Frage beantworten wir nicht, das Betriebsgeheimnis. War ein Versuch. So, hier habe ich mal aufgeschrieben, was so alles hilft, damit man sich davor schützt. Die Spezialisten und Profis wissen da noch viel, viel mehr. Ich habe es mal ein bisschen rudimentärer gemacht. Aber natürlich, neben dem Glück, ist es natürlich gut, wenn man das alles so ein bisschen vorher vorbereitet hat, sich die Leute gesucht hat, das mit dem Handbuch habe ich erzählt, etc. Also das passt hier, getrennte Netzwerksegmente, wurde genannt, Sandboxing. Es gibt ganz viele gute Effekte aus so einer Geschichte heraus. Also vorher war es ja auch so, dann haben wir gesagt, komm, wir müssen zum Schutz des Netzwerkes, ich muss da arbeiten können, geht doch alles nicht. Also meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind jetzt hypersensibilisiert, immer noch. Und B, keiner meckert mehr, wenn wir bestimmte Dinge tun, die das Arbeiten mit der IT so ein kleines bisschen erschwert. Weil alle wissen, das sichert letztendlich meinen eigenen Arbeitsplatz. Ja, also die Diskussionen bleiben da aus. Deswegen kann ich nicht unbedingt einen Hackerangriff empfehlen, aber das bringt auch ein bisschen was. So, was passierte dann nach 6 Wochen? Wem ist schon mal ein Fahrrad gestohlen worden? Was passiert nach 6 Wochen nach der Anzeige? Wir haben das Verfahren eingestellt. Hackerangriff, Fahrraddiebstahl, gleiches Schreiben. Wurde nicht ermittelt, wir haben das Verfahren eingestellt. Das ist leider wohl immer noch die Situation. So ein Oberstaatsanwalt ist ja auch so ein bisschen Promoter, der sagt natürlich, nein, das ist nicht mehr so. Ich kann es nicht nachweisen, damals war es aber auf jeden Fall so. So, ich habe eben das Schild gekriegt, ich glaube, ich bin in der Zeit. Vielen Dank, wir müssen drüber reden, das wird hier gemacht, deswegen stehe ich auch hier. Ja, und ich freue mich auf den Austausch später und ich hoffe, ich konnte Sie nicht nur gut unterhalten, sondern habe Sie alle dazu bewegt, sich ein bisschen mehr Gedanken dazu zu machen. Danke.
Wir können auf jeden Fall. Wir haben heute zwar keine Oberstaatsanwaltschaft auf der Agenda, aber einen Kriminalkommissar, so ist das Wort, schwieriges Wort, vom Landeskriminalamt LKA hier, NRW, so Gott, zu viel Abkürzung. Der wird uns vielleicht was sagen können, was der Stand der Sache ist. Gibt es Fragen? Okay. Ich habe eine. Glaubst du, dass die nochmal, also dass die Hacker, die jetzt bei euch waren, dass die im Zweifel nochmal wiederkommen, beziehungsweise dass ihr jetzt erstmal für die nächsten Jahre geschützt seid, weil ihr euch so gut präpariert habt? Oder sagst du, es ist Lucky Shot?
Also ja, die Frage ist natürlich berechtigt, aber ich stelle mich ja bewusst hier hin und sage, genau die falsche Sicherheit sollte man nicht haben. Mhm. Ich
Es ist ja nur ein Gefühl.
Wir haben unheimlich viel gemacht. Die Beträge haben sich auch erhöht mit allem, was dazugehört. Aber ich glaube nicht, dass es überhaupt ein Unternehmen gibt, was perfekt geschützt ist. Das gibt es nicht.
Genau.
Ja? Und wenn dann so die großen Microsoft und Co. Im tiefsten des Kerns auch gehackt werden, dann ist das illusorisch, dass dieselben wiederkommen, wenn die Aussagen stimmen, die ich auch dann gehört habe, dass man genau die Gruppe wohl hochgenommen hat. Ja, dann glaube ich eher weniger dran, dass dieselben nochmal wiederkommen. Aber dafür gibt es genug andere.
Das haben wir ja heute gehört. Genau. Einmal.
Frage zur Technik. Ist es in-house gewesen, also die Serverstruktur selber betrieben oder mit einem Dienstleister zusammen?
Ist in-house gewesen.
Also in-house gewesen. Keine Kommunikation mit einem Dienstleister, wo erst noch Schnittstelle und ähnliches bedient hätte.
Nee, weil wir das ja selber auch anbieten, müssen wir es natürlich im Hause halten, weil das ja auch einer unserer USPs an der Stelle ist. Wir haben zu dem Zeitpunkt heute natürlich nicht mehr so Sachen wie Office-Produkte und sowas haben wir noch selber bei uns im Hause gehabt, haben wir heute nicht mehr. Natürlich macht das Auslagern von bestimmten Geschäftsprozessen auf andere Cloud-Anbieter, Rechenzentren natürlich durchaus Sinn und schützt dann natürlich auch, das ist ja auch eine Art der Netzwerksegmentierung, davor, dass nicht alles weg ist in so einem Moment.
Hätte ich gleich noch eine Folgefrage. Genau. Wie haben die Kunden reagiert?
Sehr gute Frage. Ich habe den Punkt mal ausgelassen wegen der Zeit. Den zweiten Punkt mit der Cyber-Risk-Versicherung habe ich eigentlich auch ausgelassen. Wenn das gewünscht wird, kann ich auch noch was zu sagen. Die Kunden haben eigentlich alle ziemlich cool reagiert. Also wir hatten gefühlt unheimlich viele, die gesagt haben, auch ihr auch. Wir hatten das vor 2 Monaten, 2 Jahren. Ne? Viel Glück und also wirklich toi, toi, toi. Und dann bezog sich das wirklich darauf, dass 90% total cool reagiert haben. Wir haben 10% gehabt, wir haben dann 9% gehabt, die waren kritisch, aber konstruktiv. Und wir haben am Ende eigentlich 1%, am Ende war es, ganz, ganz am Ende war es nur noch ein einziger Kunde, der war dann in einer Art, wo ich gesagt habe, ich komme mir vor, als wenn ich nicht das Opfer bin, sondern der Täter. Und das ist gruselig.
Der war dann kein Kunde mehr.
Hört sich nicht so an.
Ich nenne keinen Namen.
Er nennt keinen Namen, aber ich glaube, wir können alle in diesem Raum sagen, er nicht mehr.
Ich nenne keinen Namen, ich bin aber ganz, ganz ehrlich, wir lieben und wir leben von Kunden. Aber ja, wir haben uns ein knappes Jahr später wirklich von dem Kunden getrennt, weil ich gesagt habe, das ist auch Gefahrenabwehr, ich möchte in so eine Situation nie wiederkommen.
Klingt ein bisschen wie im medizinischen Bereich, ach, du hattest auch schon mal einen Nierenstein.
Genau. Vielleicht noch eine Frage? Ich glaube, der Herr da hinten.
Vielen Dank. Sie haben gesagt, am Ende des Tages haben Sie 3 Bitcoin Lösegeld bezahlt für den Dekryptor. Im Vergleich dazu, wie viele Tage ging Ihre Betriebsunterbrechung? Und können Sie vielleicht auch noch was zur Schadenssumme sagen, die rein durch die Betriebsunterbrechung entstanden ist?
Ja, gerne. Also vielleicht habe ich es eben falsch ausgedrückt. Es waren aber 4 Bitcoins, okay. Die wir gezahlt haben. Die Schadenssumme, die wir dann beim Versicherer angemeldet haben, waren 150.000 Euro. Und aufgrund dessen, dass der Makler große Fehler begangen hat, mit dem musste ich dann noch prozessieren, der hatte nämlich unseren Versicherungsschutz umgedeckt und falsch umgedeckt, dadurch hatten wir nämlich eigentlich gar keinen Schutz, habe ich dann über das Prozessieren noch 50% der Schadenssumme von der Haftpflicht des Maklers bekommen, aber eigentlich nicht von der eigentlichen Cyber-Risk-Versicherung, weil ich sie nicht mehr hatte. Da wusste ich aber nichts von. Und das konnte ich nachweisen. Das war dann auch nochmal ein bisschen gruselig. Die Downtime war exakt 1 Woche. Also da sind wir offensichtlich im Benchmark besser als das, was auch hier, glaube ich, im Umfeld schon mal so gesagt worden ist. Also wir haben tatsächlich nach 1 Woche waren wir wieder online. Also wir haben dann das Glück, zum Glück, wir sind zwar Montag und wir haben das Wochenende dann noch mitnutzen können und waren Montag drauf, waren wir wieder mit den Basisprozessen so wieder arbeitsfähig, dass wir die Kunden wieder ganz normal bedienen konnten.
An welchem Tag, vielleicht noch ergänzend, haben Sie den Dekryptor von den Tätern bekommen?
Freitags.
So Tag 5.
Ja. Ja.
Vielen Dank.
Das sind alles schon vorbereitende Fragen auf den Vortrag, der danach kommen wird von Manuel, der die Fragen gefragt hat. Na, wir machen noch eine Frage, weil danach gehen wir in die Pause, weil alle Fragen können dann auf jeden Fall nochmal gestellt werden. Ich glaube, da war noch eine Frage, richtig? Ach so, so, okay, gut, dann hat sich das geklärt. Dann da noch einmal.
Es wurde ja auch erzählt, wie da so der Weg war mit den öffentlichen Institutionen, die sich da ja eigentlich oder maßgeblich damit beschäftigen sollten. Gab es auch trotzdem nach der ganzen Erfahrung irgendwie einen Dialog? Hat man trotzdem irgendwie auch von Ihrer Seite oder auch von der anderen Seite einfach dann nochmal den Fall aufrollen wollen, um technische Informationen zu erfahren, um irgendwie vielleicht dann anderen dann in Zukunft helfen zu können? Oder gab es da gar keine Kommunikation mehr? Weil das fällt mir ganz klein bisschen schwer, das zu glauben.
Also hoffe ich. Ja, also in der Tat, es waren eigentlich nur zwei Kontakte, die ich normal nicht gehabt hätte. Das war einmal der schon oft genannte Oberstaatsanwalt Hartmann, wo ich noch mal ein bisschen mehr Rückkopplung bekommen habe. Und das andere war eben dieser Kontakt mit dem BSI, der eigentlich auch nur über Vodafone realisiert wurde, die dann noch mal uns gesagt haben, wir haben das schon eingegrenzt, es ist diese TH4 Group, die Information hätten wir aber noch mal gar nicht gekriegt.
Okay, ich würde das jetzt mal, wer hat Cutten hier?
Schön, dass Sie eine weitere Folge des Vodafone Enterprise Plenum Audiocast gehört haben. Wir hoffen, Sie haben etwas mitnehmen können, was Sie in Ihrem Business weiterbringt. Hören Sie doch direkt eine weitere Folge.